Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Christiane Gebauer.
Schön, dass du Zeit für Mission hast, liebe Christiane. Wir sind per Du und ich hoffe, dass es mit dir in Ordnung ist, dass wir auch während unseres Gesprächs weiter per Du sind.
Sehr, sehr gerne.
Was hast du dir denn zu trinken mitgebracht?
Tee tatsächlich. Ich trinke auch gar keinen Kaffee, deshalb trinke ich Apfeltee heute.
Apfeltee.
Heute nur die Schnellvariante.
Christiane, du bist eine junge Frau, die im Augenblick sich auf ihr Examen vorbereitet. Wie steht's denn mit den Vorbereitungen?
Ganz gut, das wird schon werden. Das theologische Examen ist ja eine ganz besondere Nummer, deshalb ist das ein bisschen intensiver zum Vorbereiten, aber ich würde sagen, es läuft ganz gut.
Hast du denn auch noch Zeit für dein Ehrenamt, wenn du dich jetzt sozusagen in den letzten Zügen fit machst fürs große Examen?
Die nehme ich mir. Das ist mir sehr wichtig. Außerdem habe ich ja eine Verpflichtung und ein Amt, das ich trage. Das kann ich dann ja schlecht abgeben und sagen, jetzt heute passt es mir mal nicht. Das heißt, natürlich gibt es intensivere Zeiten und ich versuche momentan so viel Kraft wie möglich ins Studium zu stecken. Aber Pause ist nicht.
Was machst du denn genau und wo vor allem machst du denn was?
Zum einen Vollzeit studiere ich evangelische Theologie, momentan in Göttingen. Ich bin aber nebenbei Vorsitzende der europäischen Region der World Student Christian Federation. Das ist der internationale Studierendenverband, wo Studierendengemeinden aus der ganzen Welt beziehungsweise im Falle der europäischen Region eben aus ganz Europa Mitglied sind.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sind in dem Verband nur Theologiestudierende oder auch aus anderen Fachbereichen?
Wir sind ganz bunt zusammengemischt. Wir sind ein ökumenischer Verband, das heißt, unsere Studierenden haben alle christlichen Konfessionen, die wir uns vorstellen können und sind sehr, sehr unterschiedlich strukturiert. In Deutschland ist unser Mitgliedsverein die Bundes-ESG, das heißt die Studierendengemeinden, die eben aus Studierenden der verschiedensten Studiengänge bestehen und in ganz Deutschland zu finden sind. In anderen Ländern kann das ganz unterschiedlich aussehen. Teilweise sind sie relativ ähnlich strukturiert wie hier, sodass es sich um landesweite Bewegungen handelt. Teilweise sind es auch einzelne Gruppierungen von Studierenden oder von jungen Menschen. Also es müssen auch nicht alle studieren, um bei uns Mitglied zu werden. Das sieht ganz verschieden aus.
Wenn man mal bei euch Mitglied war, fühlt man sich denn dann auch, wenn man einen Beruf hat, wenn man sozusagen alt geworden ist, als Mitglied in diesem ökumenischen Weltverband der Studierenden?
Das ist natürlich immer eine sehr persönliche Frage, aber ein ganzer Teil tut das auf jeden Fall. Wir haben sehr aktive Friends oder Senior Friends, wie wir sie nennen, die uns unterstützen, die wir auch gerne einladen, weil viele von denen dann eben auch in der großen Welt der Ökumene später arbeiten als ReferentInnen zu unseren Konferenzen. Wenn wir Vollversammlungen haben, gibt es in der Regel auch Senior Friends Gatherings, wo sich dann eben die vergangenen Generationen wieder treffen können. Letztes Jahr hätten wir eigentlich 125-jähriges Jubiläum gehabt, hätten das in Berlin feiern wollen, was dann Corona-bedingt nicht funktioniert hat. Auch da wären die letzten Generationen gekommen. Der älteste Senior Friend, zu dem ich aktiven Kontakt habe, ist 84 Jahre alt.
Also treffen sich da dann auch zumindest ab und zu mal die Alten und die Jungen und können sich austauschen über das, was sie so betrifft. Was bewegt denn im Augenblick Studierende weltweit? Ich weiß, dass du jetzt nicht für die ganze Welt sprechen kannst, aber wo drückt euch denn gerade der Schuh, gesehen von Corona natürlich? Was sind eure Anliegen? Wo seht ihr, dass sich was ändern muss?
Ja, das Corona-Thema ist natürlich ganz schön groß, weil das so das alltägliche Leben einfach sehr bestimmt. Ansonsten ist aber natürlich unser Kampf für soziale Gerechtigkeit, für Gleichheit und Nächstenliebe nicht eingeschlafen. Also wir interessieren uns für politische Fragen, engagieren uns viel auch im Bereich der politischen Bildung. Wir sind sehr bildungsorientiert und versuchen vor allen Dingen Multiplier auszubilden, also Leute, die das, was sie bei uns hören, dann mitnehmen können in ihre eigenen Kontext und es dort dann anwenden können. Und das sind Fragen wie Migration, Klima, wie verschiedenste soziale Gerechtigkeit. Dieses Jahr haben wir ganz viel über Gender und Sexuality gearbeitet und geguckt, wie man eigentlich christlich FeministIn sein kann oder wie man Kirche inklusiver gestalten könnte oder wie man eigentlich von Gott spricht. Also wir haben sehr viele verschiedene Themen, theologisch, sozial, nachhaltig, politisch.
Die ältere Generation kennt Demonstrationen auf der Straße. Wir kennen offene Briefe an Politikerinnen. Was sind denn eure Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen?
Also demonstrieren gehen wir auch, wenn gerade keine Pandemie ist. Allerdings dann eher einzeln, weil das natürlich ein bisschen schwierig ist, globalen Streik zu machen. Das ist, glaube ich, bisher insgesamt nur Fridays for Future gelungen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Zumindest in dieser Synchronizität habe ich das in meinem Leben nicht erlebt. Wir schreiben Briefe, vor allen Dingen bilden wir aber tatsächlich Menschen aus. Das ist unser Hauptansatz, dass wir über unser Magazin, über Konferenzen, mittlerweile auch über Diskussionsformate mit den Studierenden oder den AktivistInnen an der Basis in Kontakt kommen möchten, mit ihnen sprechen über Dinge, die sie bewegen, Dinge, die uns wichtig sind, versuchen zu schauen, wo wir voneinander lernen können, wo wir zum Teil auch sehr, sehr ähnliche Probleme haben. Ich weiß, auf einer Konferenz stellte sich plötzlich raus, dass das Projekt, das die Delegierten aus Norwegen und die aus Kroatien machen wollten, ziemlich ähnlich war. Dann haben sie halt zusammengearbeitet. Wäre ja sonst wahrscheinlich nie passiert. Dann wandert das Ganze eben wieder auf die lokale Ebene zurück. Also wir versuchen zum einen natürlich auch Solidaritätskampagnen durchzuführen, die dann vor allen Dingen global sind, also weniger in der Region, sondern vorwiegend im globalen Bereich, dass wir darauf aufmerksam machen, was gerade an den verschiedensten Enden dieser Welt passiert und dass man doch zusammengehört und sich zusammen füreinander einsetzen sollte. Vorwiegend versuchen wir eben das Ganze wieder zurückzuspielen, weil Erfolgskonzepte nicht immer so einfach transferierbar sind, weil Menschen vor Ort am besten wissen, was jetzt das konkrete Problem ist. Also selbst wenn wir über Rassismus sprechen, wird der sich sehr stark unterscheiden, ob wir jetzt in Ungarn oder Schweden sitzen. Oder wenn wir über Genderfragen sprechen, wird sich der Ansatz in UK stark unterscheiden von dem in, sagen wir, der Ukraine. Deshalb versuchen wir vor allen Dingen auszubilden, zu verbinden und dann auch weiterhin zu begleiten.
Welche Rolle spielt denn da jetzt für euch das Internet?
Zum tagtäglichen Strukturieren eine gigantische. Von unseren Senior Friends, also den ehemaligen Studierenden, die es heute nicht mehr tun, wissen wir, wie das früher gelaufen ist, wie man Briefe geschrieben hat, wie internationale Telefonate auch ja nicht so richtig möglich waren, wie Reisen kompliziert war. Da fühle ich mich sehr, sehr glücklich, dass ich in dieser Zeit aktivistisch unterwegs sein darf und nicht in den 60ern oder noch viel, viel früher. Also Anfang des 20. Jahrhunderts kann ich mir das kaum vorstellen, wie das funktioniert hat. Wir haben jetzt auch durch die Pandemiesituation, wo wir nicht mehr so viel vor Ort richtige kohlenstofflich im selben Raum stattfindende Konferenzen veranstalten konnten. Um genau zu sein, seit November 2019 keine einzige, außer einem Teamtreffen im Februar 2020, bevor dann alles geschlossen wurde, haben wir festgestellt, wie viel freier wir auch sind, wenn wir Veranstaltungen digital durchführen, weil plötzlich auch Teilnehmende aus Indien teilnehmen können. Da ist die Zeitverschiebung das größte Problem, aber wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, wie sie ihre Visa bekommen, wie sie reisen, wie wir das Geld für die Reisen zusammenbekommen, weil wir eine christliche Jugend-NGO sind. Das ist auch immer ein bisschen ein Problem. Wir sind viel freier geworden, was unsere Themen angeht, weil wir uns nicht mehr so stark absprechen müssen, weil eben das Fundraising viel, viel kleiner geworden ist. Und wir merken, dass vor allen Dingen Workshops, die wir aufzeichnen, sehr, sehr viel geguckt werden. Also selbst wenn während dieser Zeit nicht viele Leute bei uns sind, um aktiv mitzusprechen, werden die Videos 100-fach geklickt, geteilt und haben so, glaube ich, nochmal einen ganz, ganz anderen Einfluss.
Das klingt ja unheimlich optimistisch und zeigt, dass es während des Lockdowns ja auch noch Auswege sozusagen aus der Situation gegeben hat, dass wir eben nicht reisen konnten und uns nicht in Wirklichkeit treffen konnten. Ich weiß, du hast einen Computer, ich habe einen Computer, meine Kinder haben Computer. Wie sieht es denn an anderen Orten aus? Wie sind denn die Studierenden grundsätzlich im Süden der Welt ausgestattet?
Wir hatten im Juni unsere erste vollständig online stattfindende weltweite Vollversammlung und da war in den Vorbereitungen auch genau das ein Problem, das wir thematisiert haben. Wie machen wir das? Haben überhaupt alle ein technisches Gerät, mit dem sie teilnehmen können? Haben alle einen stabilen Internetzugang, der es dann auch ermöglicht, teilzunehmen? Das ist ja nicht nur ein Problem des globalen Südens, sondern da muss man sogar in Deutschland nur in ländlichere Regionen kommen und dann wird das problematisch. Wie sieht es aus mit den Studierenden in Ländern, wo Zensur herrscht, wo Programme nicht funktionieren, die wir benutzen? Das sind alles Sachen, die man immer berücksichtigen muss und wo ich auch sagen würde, dass eine der Aufgaben meiner Generation ist, dass wir Partizipation ermöglichen müssen, dass wir dafür sorgen müssen, dass zum einen so viel soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit herrscht global, dass die materiellen Grundvoraussetzungen und die technischen gegeben sind, aber dass auch die politischen Voraussetzungen passen. Dass niemand sagt, oh, ihr trefft euch auf Zoom, ich traue mich hier nicht etwas zu sagen, weil das für Menschen aus meinem Kontext nicht sicher ist.
Seid ihr in der Lage, dass ihr sagt, wir wollen jetzt nicht mit den großen Providern Facebook und Google zusammenarbeiten, sondern wir wollen Plattformen benutzen, die womöglich richtiges Geld kosten, aber dafür dann relativ sicher sind.
Ja, das tun wir. Ich weiß, gerade auch für die weltweite Vollversammlung war die Frage der Abstimmung eine ganz, ganz große, weil gewählt wurde und wir natürlich freie und sichere und geheime Wahlen garantieren wollten und mussten. Ich weiß, dass wir im Europäischen Komitee, glaube ich, an die 10 Meeting-Softwares allein durchprobiert haben, um zu gucken, wo wir uns wohlfühlen, was aber gleichzeitig auch technisch so gut funktioniert, dass das ein normales Team-Meeting mit 12 Personen gut überlebt, ohne zusammenzubrechen. Und das sind komplexe Entscheidungen. Also ich glaube, wir lesen alle sehr, sehr viel. Ich versuche, mich konsequent fortzubilden, um rauszufinden, wo Probleme liegen können, die ich bisher noch nicht gesehen habe, was Alternativen sein können, die man dann stattdessen nutzen kann. Ich glaube, eine abschließende Lösung gibt es da nicht, sondern es ist ein stetes Lernen.
Diese Arbeit, die du jetzt gerade beschrieben hast, also sich Kenntnisse darüber zu verschaffen, was wie funktionieren kann. Kannst du und vielleicht auch Kolleginnen von dir solches Wissen dann auch noch aktiv teilen?
Ja, natürlich. Zum Beispiel, wenn wir mal wieder ein Meeting über eine neue Plattform versuchen, ist die erste Frage, okay, wo sind wir hier, wie funktioniert das und warum sind wir jetzt hier und nicht woanders? Das ist ein steter Prozess. Bei WSCF publizieren wir darüber aktuell nicht. Ich glaube, das ist einer der Sachen, wo es ganz gut ist, dass wir eben jetzt Teil des Symposiums sind, um eben da auch ein bisschen mehr Output zu geben.
Du beziehst dich jetzt gerade auf ein Symposium, was im September 2021 von uns aus gesehen jetzt noch in der Zukunft in Berlin stattfinden wird. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Gerne. Das Symposium ist ein gigantisches Zusammenkommen von Menschen aus der ganzen Welt, die sich über die verschiedensten Fragen der digitalen Gerechtigkeit auseinandersetzen. Da geht es dann eben auch um so Fragen wie, was ist eigentlich sicher? Was machen die eigentlich alle mit unseren Daten? Da geht es um Fragen wie, wie könnte das in Zukunft aussehen? Ich bin gespannt, wie verschiedene Perspektiven zusammenkommen, wie wir alle voneinander lernen können, weil ich glaube, dass das eine der Hauptaufgaben sein wird des Symposiums, globale Perspektiven zusammenzubringen und zu schauen, was wir jetzt alle davon mitnehmen können, was ich jetzt auch in Deutschland tun kann für eine Person, die in einem Land mit Zensur sitzt.
Wenn du und deine Kolleginnen zusammen seid, habt ihr dann sowas wie eine Influencerinnenrolle? Seid ihr Trendsetzer? Seid ihr Avantgarde, die ihr eben aus der privilegierten Situation in Deutschland kommt, dass ihr eben sowohl normalerweise einen guten Internetzugang habt, ihr habt Geräte, ihr habt das Wissen, ihr lebt in einer Demokratie, in der ihr fast alles sagen könnt. Ist es eine Chance, dass ihr den Menschen in den anderen Ländern, wo die Situation anders ist, Mut machen könnt?
Ich tue mich ein bisschen schwer damit, uns als InfluencerInnen zu beschreiben. Zum einen haben wir natürlich eine Mission und Werte, die wir weitergeben möchten und deshalb sehen wir uns natürlich nach Einfluss, nach Influence. Aber gleichzeitig hängt bei dem Influencen immer auch noch ein bisschen Eigennutz dran, weil es über die letzten Jahre einfach auch sehr stark kommerzialisiert wurde, was eben gar nicht unser Anspruch ist, sondern unser Kommerz wären Menschenrechte zum Beispiel oder christliche Werte. Deshalb tue ich mich mit diesem Begriff ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass wir in einer Region arbeiten, also in der europäischen Region, wo es diesbezüglich verhältnismäßig gut läuft. Aber zum Beispiel in Middle East wurden über das letzte halbe Jahr, ich glaube wöchentlich oder zweiwöchentlich, jeden Dienstagabend, meine ich, Vorträge und Panel-Discussions veranstaltet. Ich glaube, so diesen globaler Süden oder auch nicht globaler Süden-Unterschied merkt man da nicht immer, sondern man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube, wo Aktivismus ist, werden Wege gesucht und die digitale Welt ist dafür eigentlich nicht zu vernachlässigen. Und ohne die geht's gar nicht. Ich glaube, da haben wir in Europa nicht viel mehr die Nase vorne oder überhaupt gar nicht die Nase weiter vorne.
Wenn du dich womöglich mit Aktivistinnen triffst, die jetzt nicht dem christlichen Spektrum zugehören, kannst du da auch ab und zu nochmal was davon sagen, was der Grund für deinen Einsatz für Menschenrechte zum Beispiel ist?
Ja, wir sind gut vernetzt. Zum einen mit anderen christlichen Organisationen, mit denen wir uns regelmäßig connecten, schauen, welche Werte wir teilen, was wir gerade auch einfach thematisch machen, wo unsere Programme gut zusammenpassen und wo wir miteinander gut arbeiten können. Gleiches natürlich auch für die Interfaith-Arbeit. Wir sind bei Religions for Peace sehr engagiert. Meine Kollegin sitzt da jetzt auch gerade in Bologna. Ich finde es einfach schön zu sehen, dass egal welche Religion man angehört und wie man Gott jetzt nennt, dass die Werte, die damit einhergehen, überwiegend sehr, sehr ähnlich sind und dass wir uns zumindest auf einen sehr großen, sehr, sehr breiten Grundkonsens gut verständigen können.
Was ist denn deine persönliche Mission?
Das finde ich eine schwierige Frage. Mir ist es sehr, sehr wichtig, Räume zu schaffen und Räume auch freizukämpfen, dass ich weiß, dass ich privilegiert bin und dass ich einfacher reinkommen könnte in verschiedene Kontexte und einfacher Platz einnehmen kann, als das andere Menschen können und den dann weiterzugeben. Mir ist es wichtig, gute Kontakte zu knüpfen, Menschen zu ermutigen, sich selbst Platz einzufordern oder Platz zu übernehmen und ihn sich zu eigen zu machen und dann eben mit ihnen gemeinsam, aber eher in unterstützender Funktion, dann in diesem zweiten Schritt für ihre Rechte zu kämpfen. An sich hätte ich gerne eine Welt, in der viel mehr Liebe, viel mehr Fürsorge, viel mehr Verständnis füreinander herrscht, dass man auch hinnehmen kann, dass Sachen oder Menschen anders sind als man selbst und das als Reichtum und nicht als Bedrohung wahrnimmt. Dafür versuche ich, Platz zu schaffen.
Du bist eine Aufräumerin, kann ich so sagen? Eine Platzschafferin?
Ja, vielleicht.
Dann wünsche ich dir jetzt Zeit, Platz zu schaffen, Raum zu schaffen. Erstmal jetzt natürlich für dich persönlich, in dem, was jetzt in den nächsten Wochen auf dich zukommt. Und dann in deinem Ehrenamt. Ich wünsche dir dafür Mut, viele Mitstreiterinnen, viele Freundinnen, die sich mit dir auf den Weg machen. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Vielen lieben Dank dir.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.